ARD.
Ich saß auf dem Couch in den Studios, heißt Sound City. Und da, wo Nirvana halt Nevermind aufgenommen haben. Mhm. Und blätter ich durch das Album Nevermind und dann gehe ich auf der letzten Seite und sehe ich ein Bild von Kurt Cobain, wie er lag auf der Couch. Und dann ist mir eingefallen, ich bin gerade auf diese Couch, wo er damals lag. Und ich bin länger geblieben, auf jeden Fall. Aber es war sofort dieses Gefühl vom Erfolg.
Manchmal wissen die Leute auch gar nicht, was sie sehen wollen, bis man es ihnen vor die Füße legt. Mhm. Also das kann ein großer Irrtum oder Fehler sein, wenn man zu früh in so einem kreativen Prozess, glaube ich, Leute fragt, was wollt ihr eigentlich sehen? Ja. Weil die wollen halt das sehen, was sie schon immer gesehen haben. Und also das wirst du wahrscheinlich auch kennen, mach nochmal so einen Song wie XYZ oder so. Ja. Aber das wollen die dann im Endeffekt gar nicht. Sondern die wollen ja auch, dass du dich weiterentwickelst und dass was Neues bei rumkommt.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Ray Garvey
und
Mirella Pretschek.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Hier sind wir wieder.
Letzte Folge hast du mich ja gefragt, welcher Show willst du mal mitmachen? Und die eigentlich.
Hab ich hier? Ich It's bin so wirklich ein Coldplay.
Wow,
deswegen kann ich immer mit Freunden, ich merke schon, irgendwann fange ich an, mich zu wiederholen.
Ich dachte, ich bedeute dir was, Ray.
Natürlich,
ich dachte, du hast hier jedes Wort gemerkt. Du hast dich gefragt, bei welcher Reality-Show ich mitmachen will.
Ja.
Also du hast nur Show gesagt. Du hast nur Show gesagt, aber du hast Reality, glaube ich, gemeint.
Ja.
Aber eigentlich, ich würde auch mal gerne bei Wer steht mir die Show mitmachen. Ich bin ganz ehrlich.
Du würdest da super dazu passen.
Oder?
Ja.
Kannst du das mal den anderen sagen?
Nein.
Wie war's, Ray? Ich möchte alles wissen.
Ich habe es geliebt. Ich war mit ganz vielen tollen Menschen. Ich liebe Teddy.
Ich auch.
Ja, Teddy ist halt...
Das ist mein ganz großes Vorbild. Weißt du, ich habe ihn live gesehen und danach war ich so, das möchte ich machen.
Ehrlich?
Ja. Das war so ein richtiger Aha-Moment.
Und er ist aber sich selber. Das ist, wo er sein Wohlgefühl ist, wenn er sich selber ist.
Ja.
Und der ist auch super witzig. Der ist einer von denen, wenn ich anschaue, fange ich an zu lachen.
Schön.
Innen drin. Und wir verstehen es auch sehr gut. Und Heike liebe ich auch. Ich kannte sie ein bisschen, aber nicht so gut, aber ich sie da gut kennengelernt. Und Joko auch kenne ich seit Jahren, aber da tatsächlich umso mehr und besser kennengelernt. Und ich habe mich super wohl gefühlt. Ich habe immer bei Quizshows bin ich sehr vorsichtig.
Mhm. Weil, warum?
Weil man sich richtig schlecht blamieren kann.
Voll.
Was ist mein?
Mhm. Ich habe mich schon so oft blamiert.
Wo ist Griechenland?
Ich bin aber dann auch wirklich so, ich habe dann nichts im Kopf. Also es ist wirklich, ich vergesse alles, was ich jemals wusste.
Aber uns geht allen genau gleich.
Yeah.
Und das war... das war nicht so der Mittelpunkt eigentlich.
Ja.
Also der Mittelpunkt war für mich, Spaß zu haben.
Deswegen mag ich das auch. Es geht ja nicht darum, manche Fragen sind ja so absurd, kann man ja gar nicht wissen.
Ja.
So.
Richtig. Und das macht es leichter, weil du bist, vor allem Teddy, weißt du, dass er das auf jeden Fall nicht weiß.
Ja.
Aber der war ein Moment in der Show, wo Teddy mit meinem Vater gesprochen hat.
Mhm.
Und das war so witzig. Wirklich. Wo mein Vater, der ist Polizeichef gewesen, und trotzdem hat er komplett mitgemacht. Danach habe ich gesagt, Papa, ab jetzt, wenn jemand dich anruft und sagt halt, ich bin von der Metropol und du hast dein, oder Interpol und Metropol, ich bin von der Metro. Und weil da gab es immer diese Robot-Anrufe mit.
Ja.
Das ist die Interpol.
Ja,
genau. Ja. Das ist die Interpol. Du hast deinen Reisepass verloren.
Ja.
Du musst jetzt eins drücken, um. Und das Ding war, ich hatte meinen Reisepass verloren. Es wurde geklaut. Und ich war kurz dabei und ich wollte, ich höre mir den Message zu Ende an. Und dann habe ich gesagt, okay, sicherheitsweise lege ich auf. Und dann, Josephine kommt gerade aus der Dusche und ich war halt, hey, kennst du diese Interpol? Ja, Spam. Ey, welcher Idiot drückt auf 1? Ich war halt, weiß ich nicht.
Was wäre passiert, wenn du 1 gedrückt hättest?
Nein, es ist halt so diese ganze Triggers bei deinem Handy, als würdest du denn freigeben, weil das triggert halt, dass du dann den Kosten übernimmst von diesem Anruf oder irgendwas in der Richtung.
Oh, du stimmst irgendwas zu oder so. Ah, okay.
Und es ist so böse.
Oh.
Ich meine, ich finde das, also das sind die schlimmsten Menschen, die tatsächlich andere Menschen ausräumen durch ihre Naivität oder Höflichkeit. Boah, das ist für mich die schlimmste Kriminelle, die es gibt. Und ich finde halt irgendwie so, du kannst alles, ich glaube, ich könnte jeder alles verzeihen, aber da denke ich an meinen Vater direkt oder meine Mutter und denke halt, boah, wenn jemand das machen würde, flipp ich.
Ich schreibe mir eine Geschichte auf, die ich danach erzählen möchte, dass ich nicht vergesse. Aber du wolltest ja eigentlich sagen, dein Papa wurde angerufen von Teddy und der hat wohl so getan, als wäre er auch Interpol oder was?
Nee, der hat getan, als wäre ich.
Ah, und darauf ist er einfach reingefallen?
Nee, mein Vater ist weil er hat mein Handy.
Aha.
Und mein Vater kennt natürlich die Nummer.
Ja.
Und er war, hallo, wie mein Vater immer ist. Und ich habe Teddy ein bisschen geschult. Und Teddy war, God bless, was ich immer sage, halt irgendwie so, God bless, Dad. God bless you. And then it was like, I love you, Dad. Und mein Vater, God love him, der hat gesagt, I love you too, son.
Oh.
And I was like, wir können das auch zueinander sagen. Das ist auch echt nicht irgendwie so ein fremdes Gefühl.
Aber das sagt er nicht bei jedem Telefonat.
Nee, gar nicht. Also, zwei Männer das sagen in Irland ist, an meine Generation ist schwer.
Also, es ist nicht so, wie man es aus Amerika kennt, weil ich finde, da ist ja immer so dieses, vielleicht ist es auch nur ein Stereotyp oder ein Klischee, dass man sehr schnell I love you sagt und zu allen Leuten, oh my God, I love you, like you're the best, I love you. So ist es nicht in Irland.
Nein. Meine Lieblingserfahrung war in LA, als ich da mit Raymond war, the band, und viel davon war in Deutsch. Und wir waren in einem Restaurant und dann kam ein Mädel und sagt halt, oh my God, where do you guys come from? Wo kommt ihr her? Und dann die Jungs waren, ich seit Irland, ich so, oh. Und die anderen so, Deutschland, wir kommen aus Germany. Oh my God, ich bin auch Deutsch. Hat sie auf Englisch gesagt, oh my God, I'm German as well. Und die Jungs sagten, ah, sofort auf Deutsch, sprichst du auch Deutsch? Yeah. Oh no, I don't speak language. And it was like, okay, whatever.
Yeah.
Aber da ist schon eine Höflichkeit, aber es ist so unecht in Wirklichkeit.
Yeah.
Das ist eher so dieser, have a good day, fuck you too.
Da ist mir die ehrliche Unfreundlichkeit in Berlin auch viel lieber.
Ja, aber das Schöne ist an die Unfreundlichkeit, also in diese Brush-Art, das erste Mal in Berlin, kann ich mir erinnern, an der Fleischtheke, hat der Frau hinter der Theke mich so angebracht, was willst du denn? Und ich war so,
oh mein Gott.
10 Scheiben Schinken, bitte.
Yeah.
So, aber es ist nicht unhöflich, es ist einfach nur eine Art. Weißt du, wenn du das danach kommst.
Man darf sich persönlich nehmen.
Nein, gar nicht. Ist es auch nicht persönlich gemeint im Sinne, halt, dass er, komm, lass uns das jetzt hinter uns bringen, sozusagen. Und dann kannst du auch sagen,
alle wollen nach Hause.
Genau. Aber das ist der Berliner Art, da muss man dich einleben ein bisschen.
Ich habe mir nur aufgeschrieben, weil du erzählt hast, das Schlimmste sind Leute, die die Naivität von Menschen ausnutzen.
Ja.
Eine Geschichte, die mir direkt eingefallen ist. Nicht unbedingt meine Naivität, auch ein bisschen, aber auch meine Hilflosigkeit wurde komplett ausgenutzt. Ich habe mal, es war glaube ich Samstag oder Sonntag, war unser Klo verstopft.
Okay.
Und dann haben wir die erste Nummer, wir haben es gegoogelt irgendwie, Klempner so, die erste Nummer angerufen.
Ja.
Dann ist er gekommen, dann hat er da irgendwas an der Toilette gemacht. Und dann hieß es, das macht dann 800 Euro, bitte.
Nein.
Aber die Story endet da leider nicht. Und ich war so, wie bitte? Ja, das müsste ich dann überweisen. Keine Ahnung, ich habe ja jetzt keine 800 Euro zu Hause.
Ja.
Ich bin ja kein Superstar wie du, der einfach...
Ich habe auch nicht 800 Euro zu Hause.
Nur 750. Ich müsste den 50er, müsste ich jetzt noch mal kurz holen. So war das bei mir. Und dann waren die so, nee, sie müssen das aber bar bezahlen. Dann war ich schon so,
What?
Dann war ich so, nee, ich bezahle das jetzt nicht bar. Ich hätte mal bei meiner ersten impulsiven Handlung bleiben sollen und sagen sollen, nee, ich zahle das jetzt nicht, so schicken sie mir eine Rechnung und ich überweise das dann.
Ja.
Habe ich aber natürlich nicht gemacht, weil der so pushy war und dann habe ich mit seinem Vorgesetzten, ich möchte jetzt mit ihrem Vorgesetzten sprechen, dass ich das gesagt habe, ich war damals 27 oder so vielleicht, keine Ahnung. Also
das ist erwachsen übrigens, that's real person.
Ja, it's a real person. Sagen wir 25, okay? Nee, aber halt noch so, da ist man noch nicht so, also
doch.
Ich war das gar nicht.
Okay.
Ich war das eher so, oh,
warst du alleine in der
Recht
Wohnung?
Machen? Nee, mein Partner auch, aber der ist noch mehr so, oh. Also wir beide irgendwie.
Was habt ihr in den Klo gemacht übrigens?
ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Das, keine Ahnung, warum das verstopft war. Es war auch eine relativ neue Wohnung, aber alte Leitung, glaube ich.
Aber warum habt ihr nicht einfach den Vermieter angerufen?
Du, im Nachhinein ist man immer schlauer. Was weiß ich? Ich wollte das einfach lösen.
Aber jetzt Ende der Geschichte, was war denn?
Dann hat er gesagt, ist mir eigentlich so peinlich, dass ich das erzähle. Aber dann hat er gesagt, ja, wir können ja zum Bankautomaten fahren. Und dann habe ich gesagt, okay.
Nein. Bist du zum... Nein.
Ja.
Und du hast ihm 800 Euro bezahlt. Mhm. Oh mein Gott.
Und das Schlimmste ist, dass das Klo danach immer noch verstopft.
Nein. Oh mein Gott.
Und dann habe ich natürlich versucht, dieses Geld zurückzubekommen. Und diese Nummer war dann natürlich immer in so einem Callcenter gelandet. Es ist entweder gar keiner rangegangen, irgendwelche fremdsprachigen Leute. Also ist ein krasses Betrüger-Ding.
Wow.
Ein riesiges Netzwerk. Und dann habe ich aber das Beste daraus gemacht, was ich hätte machen können. Ich habe ein YouTube-Video gemacht, mit dem ich mehr als 800 Euro verdient habe und diese Geschichte erzählt, um zum einen auch Leute davor zu warnen, sowas zu machen.
Yeah.
Und natürlich auch irgendwie das zu ownen, die ganze Geschichte. Weißt du, was ich meine?
Also ich glaube, jeder ist...
Ach, wie dumm.
Nee, also dumm ist es nicht. Es ist du, nee, aber du willst eigentlich... also die unschuldige Art ist... Wir dürfen es nicht abgeben, nur weil ein Typ kommt und den verarscht.
Ja, und es ist, ich bin ja nicht das Problem, die sind ja das Problem.
Ach, klar.
Ja.
Ja, du bist halt der Opfer.
Ja, ich habe mich gefühlt wie so eine alte 80-jährige Frau, wo irgendwie aus dem Geldbeutel die letzten Euros rausgezogen werden.
Voll. Schlimmste.
Aber wie, also dass ich da nicht irgendwann gesagt habe, was mache ich denn hier gerade? Warum fahre ich denn mit dem zu einem Bankautomaten und hebe dann das Geld ab?
Da gibt es eine Regel in meinem Leben.
Ja.
Und das ist immer vorab, auch wenn es peinlich ist, fragen, was kostet es?
Ja.
Total. Wieso, ohne Shit, an manche sagen, ja, ich kann es im Moment noch nicht sagen. Sag, okay, wenn du es sagen willst, dann rufst du mir zurück.
Ja.
Weil das ist die einzige Art, weil du kannst dich. Das ist in dem Moment, wo du die Tür aufmachst und den reinlässt, dann kann er bestimmen, was er will.
Ja. Ja, weißt du, was ich hätte sagen sollen? Ja, ich zahle das nicht. Und was dann? Und dann sagt er, ja, dann holen wir die Polizei. Dann ich so, ja, dann holen wir doch die Polizei.
Absolut.
Ja. Und dann spätestens 80 Euro gehen auch. Oder so wahrscheinlich wäre dann gekommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ist ganz schlimm.
Ja.
Aber das tut mir echt leid. Also das, weil ich, solche Erfahrungen, die sind echt, da verlierst du halt den Vertrauen
total.
Einfach.
Total.
Boah, ey.
Aber ich hab's jetzt, ich hab da eine Menge mitgenommen.
Wenn ich an solche Typen denke, ich denke an... Oh.
Ja, und vor allem irgendwie, die machen das dann... Aber wirklich, was machen die dann auch dann so mit älteren Leuten, die irgendwie noch vielleicht verunsicherter sind?
Schlimmer.
Es ist wirklich schlimm.
Ja.
Ich hab Nachrichten unter diesem Video bekommen, wo Leute sagen, ich habe 1600 Euro für mein Rohrding bezahlt. Ja.
Also nie wieder aufs Klo gehen ist auch eine Lösung.
Ja.
Sag mal, wir haben diesen Themen überhaupt nicht angesprochen letztes Mal.
Nee.
Ich finde die auch nicht so spannend. Unternehmertum.
Ich finde es richtig scheiße, was die
hier
vorbereiten.
Ich kann es nicht aussprechen. Unternehmertum.
Ja.
Ist das eine Krankheit?
Ja, tatsächlich.
Hast du irgendwie so, als du Kind warst, hast du irgendeinen Traum gehabt, die du noch nicht erfüllt hast, die du erfüllen willst?
Also mein großer Traum war tatsächlich... bei der Mini-Playback-Show aufzutreten mit My Heart Will Go On. Und dann kam ein anderes Mädchen und hat My Heart Will Go On gesungen. Und das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich habe so geweint vorm Fernseher.
Sofort.
Es war so schlimm, wirklich.
Und du so. Und du denkst halt, hat irgendjemand mich aufgenommen?
Ja.
So.
Deswegen, das ist not gonna happen.
That's not gonna happen, okay. Nee. Das ist durch.
Das ist durch. Das ist durch. Abgehakt. Und sonst, ich muss sagen, ich habe mir echt viel, ich wollte immer Mama werden und das habe ich Haken dran. Das ist auch durch das Thema auf jeden Fall.
Ist es durch?
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, zwei Kinder reichen. Ich habe nur zwei Hände.
Ja.
Mehr kann ich nicht.
Aber jetzt geht es um Katzen und Hunden.
Habe ich auch schon.
Ja. Einmal im Wohnzimmer, da steht ein Pferd. Oh, okay.
Ja. Nee, tatsächlich, eigentlich habe ich schon echt viel, glaube ich, so erreicht. Ich habe nicht so... Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen und da hast du auch irgendwie was gesagt, dass es dir nie so darum ging, irgendwie irgendeinen besonderen Erfolg oder Geld so zu erreichen, sondern einfach das bist du und daran hast du Freude und es ist ein Teil von dir und ein wichtiger Teil von dir und deswegen machst du das jeden Tag.
Ja.
Und so geht es mir irgendwie auch mit dem, was ich mache, dass ich das Gefühl habe, es geht gar nicht darum, jetzt x AbonnentInnen oder x Views oder das und das zu erreichen, sondern eher so die Freude daran zu haben, die Leidenschaft, die Kreativität und einfach, dass ich das machen kann und dass das mein Job ist und so, das ist halt so mega cool.
Aber ich gebe dir ein Beispiel. Ich war in Los Angeles, weil Erfolg hat viele verschiedene Formen.
Ja.
Und ich meine, ich saß auf dem Couch in den Studios, heißt Sound City. Und da, wo Nirvana halt Nevermind aufgenommen haben damals. Und dann saß ich auf den Couch in der Regie und blätter ich durch das Album Nevermind und dann gehe ich auf die letzte Seite und sehe ich ein Bild von Kurt Cobain, wie er lag auf der Couch und dann ist mir eingefallen, ich bin gerade auf diese Couch, wo er damals lag. Und klar, das ist natürlich, weil Kurt Cobain, Nirvana, die haben schon eine Rolle in meinem Leben gespielt, nicht in meiner Musik zu hören, aber auf jeden Fall so Bleach, die erste Album zu hören und das auf irgendeiner Kassette gefunden zu haben und denken halt, what is this? I want this, this is amazing. And then Nevermind comes and you're like, wow. And then sehe ich, wie ich liege auf diese Couch und denke,
hast du dich auch direkt hingelegt, oder?
Ich habe länger da geblieben. Ich bin länger geblieben, auf jeden Fall. Aber es war sofort dieses Gefühl vom Erfolg.
Ja.
Weil irgendwie so mein Leben hat mich da hingebracht zu einem Platz, wo einen, die ich angehöre, ich bin super langsam Idol, jemals zu sagen. Weil Idol war er nicht, aber jemand, die ich wirklich dachte, wow. Cooler Typ. Natürlich nicht so cool, dass er den in sein Leben genommen hat. Aber es passierte mir ein paar Mal, auch so Chris Cornell leider auch gegangen. Als wir im Proberaum waren, dann kam Audioslave irgendwie so und haben in den Raum nebenan geprobt. Also und das war für mich so Rage Against the Machine, teils Rage Against the Machine und Chris Cornell. Dachte ich halt, this is fucking cool.
Ja,
ist
das
so?
Ja, das verstehe ich.
Ja, und das ist für mich Erfolg. Also das ist, wenn ich irgendwie so ins Studio gehe, wo ich weiß, die sind unbezahlbar für die meisten Leute. Nicht, weil die so, so teuer sind, aber du planst nicht als ein Anfänger in so ein Studio zu gehen. Das ist so wirklich, this is my job, this is what I do. Und ich sage immer, wenn du willst die Beste sein, dann musst du mit den Besten auch arbeiten. Und da.
Ist das dann so auch so ein Thema so von Anerkennung quasi, dass, also weil ich kenne das von mir, dass es mir sehr, tatsächlich sehr viel bedeutet, wenn Leute, die ich auch inspirierend oder toll oder eben die so Idole sind, wenn die, wenn ich mit denen zusammenarbeite oder von denen Feedback bekomme, dass das so die größte Anerkennung ist, die ich mir vorstellen kann.
Wer ist für dich jetzt irgendwie so in dein Beruf halt so?
So Anke Engelke zum Beispiel.
I love Anke Engelke. Ja. Ganz ehrlich, unglaubliche, also ihr Comedy-Sketches.
Ja, mit ihr zusammenzuarbeiten wäre auch so. Ich glaube, wenn ich das machen würde, wäre es, ich habe letztens mal einen Podcast mit ihr gemacht und dann hat sie mir ganz, das kann, bis heute, das höre ich mir jeden Tag an, gefühlt, hat sie ganz nette Worte zu mir gesagt und das war wirklich so ein Moment, ich konnte 3 Tage das nicht glauben, dass sie gesagt hat, dass sie meine Arbeit schätzt. Und das sind so Momente, wo ich denke so, wow.
Aber sie ist eine der nettesten Personen, wirklich. Also ich würde nicht sagen, wir sind eng, aber habe sie mehrmals getroffen, schätze sie auch sehr. Aber dann, wenn sie da ist, ist man irgendwie so glücklich. Man denkt halt, wow, Anke ist so cool. Hey.
Ja.
Und ihr Comedy-Sketches, Are You Joking Me?
Ja, und sie hat ja auch die ganze Comedy-Szene auch für Frauen total geprägt und uns irgendwie so Wege geebnet. Und ich finde sie einfach großartig. Und ich finde auch, dass sie sehr reflektiert ist und an sich weiterarbeitet, was ich auch sehr schön finde. Weil es gibt ja auch viele Leute, die dann ab einem gewissen Alter irgendwie so zumachen und sagen, nee, ich bin so, wie ich bin und ich bleibe in dieser Welt, wie sie mal war. So möchte ich sie auch für immer halt haben.
Ja.
Und dass das nicht so richtig funktioniert, sehen wir ja.
Ich glaube, ein Moment für mich war, weil du fragst.
Ja. ist Podcast nicht so, dass man immer, ja und bei mir?
Nee, aber ein Moment für mich war, als U2 gespielt haben, und die haben den Joshua Tree Tour gemacht. Und dann Bono, ich habe Bono vorher getroffen, ich habe ihn mehrmals getroffen.
Das ist ja schon crazy.
Das ist crazy. Yeah. Aber dann, als er auf die Bühne kam und sagte, Ray Garvey's in the house. Und I was like, ohne Shit, ich habe geweint.
Aww.
Und ich weine nie. Aber es war wirklich so, ich war, mein erstes Konzert war, also Michael Jackson Bad and U2, the first Joshua Tree. Und
keine schlechten Konzerte für den Anfang.
Nein, und das war, aber dann da zu stehen und auch ihm zu begegnen. Und ich meine, auch, das war crazy.
Ja.
Und ich meine, ich sag's auch, ich, versucht nicht, denn alle Einflüsse auf mich zu nehmen und sagt, du musst jetzt alles mischen, und versuche ich zumindest immer mich selber zu sein, mhm, und das zu machen, was ich liebe, statt zu sagen halt, der würde es auch gerne gut finden. Aber in dem Moment war ich echt, boah, ich war 17 wieder. So crazy. Crazy habe ich geliebt.
Wenn du Musik machst, machst du die für dich oder machst du die mit dem Zuhörenden im Kopf, oder wie ist das?
A bit of everything, also, mhm, ein bisschen von alles. Ich liebe schon die Gedanken, halt stehe ich auf die Bühne, spiele ich das und jeder singt mit. Mhm. Und ich fange an zu schreiben manchmal mit, was könnte man schreiben, wo man denkt halt, okay, die erste 5 Zeile singt jeder mit. Mhm. Und die Gedanken sind immer da. Und du hörst auch Musik und denkst halt, boah, ich liebe dieses Lied, wie die das gemacht haben. Lass uns versuchen, irgendwas in der, mhm, Genre zu machen oder der Vergleich. Aber es ist nie Copy-Paste, weil das finde ich dann auch billig. Mhm. Ich meine, manchmal fällst du da rein, ohne das zu wissen. Mhm. Aber grundsätzlich versuche ich schon immer, mein Musik zu machen, weil ich irgendwann gelernt habe, das ist das, was Leute hören wollen, als eine Kopie von irgendwas anderes. Irgendwie so. Und nee, ich kann, glaube ich, mit einer guten Hand auf dem Herz sagen, halt, dass the journey ist immer, ein Lied fängt an und es ist so wie, ich bin der Meinung, dass das Lied irgendwo da ist und du musst es nur finden. Und dann musst du halt alle Ideen umdrehen, und manchmal fängst du an da und dann gehst du da hin und da ist vergessen, du bist, mhm, nur hier. Also es ändert sich die ganze Zeit, aber es ist die schönste Reise, und selten halt, dass man nicht diese Gefühle hat, wow, also wenn ich das nicht habe, wie soll irgendjemand anderes das haben?
Ja, voll. Schreibst du dann immer alleine oder sind da mehrere Leute involviert oder wie ist das?
Ich schreibe gerne mit anderen. Mhm. Ich denke nicht, dass ich alleine schreiben muss. Mhm. Ich habe schon mehr Lieder alleine geschrieben, aber ich habe die besten, glaube ich, mit anderen geschrieben. Und das liebe ich. Ich liebe den Austausch. Mhm. Aber ich meine, du arbeitest alleine.
Ja, mittlerweile habe ich ein kleines Team tatsächlich.
Album,
also,
hallo.
Ja, also, aber die arbeiten auch alle remote, also in anderen Orten. Und wir haben halt einmal die Woche einen Call zusammen und sonst schreiben wir und jeder macht so sein Ding. Ja, voll.
Ja, fett.
Ja, und also ich habe eine Redakteurin, die mir immer hilft, so die Inhalte vorzubereiten.
Ja.
Und dann eben jemand, der die Videos schneidet.
Habe ich auch, das war witzig, ich habe meinen eigenen Podcast irgendwie so, ja, gemacht, und es war das erste Mal, dass ich einen Podcast gemacht habe. Ja. Und ich glaube, ohne den Team ist man, also ich habe schon gelernt, dass diese Selbstschätzung oder Selbstbewusst ist manchmal ein Irrtum. Dass, ja, du kannst anfangen alleine und gibst halt deine 100% und das ist eine Sache.
Ja.
Aber um dich zu entwickeln, dann müssen mehr dazukommen, um einfach dir neue Ideen zu geben oder zu leiten.
Einfach nur mal so eine Idee zu spiegeln. Und ja, ist das totaler Quatsch, den ich mir gerade überlegt habe? Oder wie, ja, siehst du das?
Ja,
oder,
ja.
Also das, dafür ist es schon total
Aber
wichtig.
Wie viele Menschen, also ich habe, wenn es um Musik geht, ja, habe ich extrem wenige Menschen, die ich Musik gebe. Ich sage halt, was denkst du? Also, ja, wirklich, ich rede vom ein, vielleicht zwei.
Ja.
Und bei dir ist es ein größerer?
Nee, auch 1 oder 2.
Ja. Das ist witzig. Man darf an den fragen, aber du hast gesagt,
ja, das Ding ist ja, ich kriege ja dann die ganzen Kommentare, yeah, von, yeah, Leuten, die dann irgendwie eine Meinung dazu haben.
Yeah, yeah,
und
yeah,
da habe ich habe auch gemerkt, manchmal wissen die Leute auch gar nicht, was sie sehen wollen, bis man es ihnen vor die Füße legt. Mhm. Also ich glaube, es ist ein großer, also es kann ein großer Irrtum oder Fehler sein, wenn man zu früh in so einem kreativen Prozess, glaube ich, Leute fragt, was wollt ihr eigentlich sehen?
Ja.
Weil die, das ist ja auch nicht deren Job, so kreativ weiterzudenken und zu überlegen, was könnte der nächste Schritt sein, sondern die wollen halt das sehen, was sie schon immer gesehen, yeah, haben. Und also das wirst du wahrscheinlich auch kennen, mach nochmal so einen Song wie XYZ oder so.
Ja.
Aber das wollen die dann im Endeffekt gar nicht, sondern die wollen ja auch, dass du dich weiterentwickelst und dass was Neues bei rumkommt. Und aber das können die halt nicht so äußern, weil es ist ja auch nicht deren Job, so, ja, für dich. Diese Weiterentwicklung zu machen.
Ich hatte es einmal bei einem Konzert, wo wir ein neues Auto von einer Automarke irgendwie so so dargestellt haben, und wir haben gespielt. Mhm. Wir waren der Party.
Mhm.
Und eine schreit halt, spiel mal Supergirl.
Mhm.
Und ich war gerade solo, irgendwie so, hat Raymond, mhm, verlassen und war alleine unterwegs. Und ich liebe Supergirl und schäme mich überhaupt nicht. Und ich denke halt, wow, ich love this song. Ich spiele die auch immer noch sehr gerne. Aber ich habe gesagt, ich sag mal, wir sind hier irgendwie so bei der Vorstellung von meinem neuen Auto. Soll ich die erste rausbringen und vergleichen? Oder warum sind,
ja,
wir hier?
True.
Und dann waren alle so mit Also es ist eher, ich meine, es ist bei Musik natürlich schwieriger, weil viele haben eine Verbindung zu einem Lied und sagen, aber ich glaube, als Künstler, als Musiker zumindest, musst du genug Selbstbewusst haben und sagen, nein, ich bin jetzt hier.
Ja, total. Und es geht ja auch nicht darum, so alles aus der Vergangenheit so zu verbrennen und es existiert nicht mehr und ich möchte nichts damit zu tun haben. Und das, also das gibt es natürlich auch, aber das sehe ich jetzt bei dir zum Beispiel nicht so, sondern aber es geht ja auch darum, man muss halt auch diese Entwicklung und den Fortschritt irgendwie zulassen und auch Platz dafür machen. Ja. Weil wenn du bei jedem Konzert immer nur die gleichen Songs spielst, also...
Ich habe es geliebt mit Raymond tatsächlich, dass wir in verschiedenen Ländern verschiedene Erfolg hatten mit verschiedenen Liedern.
Ah ja.
Also es war so...
Die dann so die Setlist immer angepasst auch ans Land.
Weil wenn du ankommst und Supergirl überhaupt nicht Erfolg war, dann spielst du halt zum Beispiel Star oder Judy as a Child war in verschiedenen Ländern, wirklich über ganz Europa, dann war das halt ein Gefühl von, okay, we're not, like, da ist nicht nur ein Lied. Ich finde, ich sage es immer noch, irgendwie so, dass diese ein Lied hat alle Türen für uns aufgemacht. So. Und ich liebe es auch davor. Und hätte ich persönlich wahrscheinlich nie als erste Single gewählt. Und das sage ich auch, ich habe früh gelernt, manche haben eine bessere Meinung als ich. Mhm. Und die Musik muss ich nur, also Musik schreiben, das ist meine Aufgabe, aber die Meinung muss man anhören vom anderen. Um einfach vielleicht einen guten Rat zu haben. Aber was halten deine Eltern von das, was du machst?
Die finden es beide gut. Ja? Die gucken das beide, die unterstützen
mich. Sind die kritisch oder sind die eher so?
Manchmal gibt es Feedback.
Okay.
Ja,
okay.
Gibt's Feedback.
War das nötig, das zu sagen? Musst du das sagen?
Ja, also das schaue ich mir ja nicht an, weil damit kann ich wirklich gar nichts anfangen, aber musst du ja dann wissen für dich. Mach doch mal was zu The Voice. Das kam tatsächlich schon mal. Mein Papa ist, glaube ich, großer The Voice-Fan. Ja, obviously, als Musiker. Da könntest du doch mal was dazu machen. Ja, aber die Jury sagt ja schon was zu den Leuten, warum muss ich ja nicht nochmal was dazu sagen. So.
Ich finde es aber, ich liebe es irgendwie so, dass die sich einen Teil davon fühlen. Irgendwie so, mein Vater hat immer, so der hat, am Anfang war er Chef der Polizei und dann irgendwie in den letzten Jahren seiner Arbeit haben wir alle gemerkt, es geht ein bisschen, er mental würde immer ein bisschen langsamer oder der hat, glaube ich, diese innerliche Angst, wie es Leben nach der Arbeit. Und dann habe ich ein Studio in Irland gehabt zu der Zeit. Dann habe ich dann mit Raymond damals viel aufgenommen. Dann habe ich meinem Papa den Schlüssel gegeben. Ich sagte, Papa, ich gehe jetzt. Hier ist der Schlüssel. Du führst jetzt das Studio. Der war, what? Nein, ich führe kein Studio. Ich habe keine Ahnung vom Studio. Und ich bin immer der Meinung, dass nur weil jemand in Rente geht, heißt lange, ist eigentlich, finde ich das schade, dass das ganze Wissen geht weg. Was man sagt, halt, du bist jetzt nicht mehr wichtig für die Gesellschaft, also du gehst weg. Und ich denke halt, boah, das ist so schade. Der hat 350 Mann unter ihm gehabt. Und der hat
dem
schon...
kann man was zutrauen.
Yeah. Und dann habe ich dem Studio gegeben und dann hat er es natürlich angenommen und dann hat er angefangen, ein bisschen da zu machen. Süß. Da war ein Studio-Kurs da drin von der Stadt. Und dann irgendwann kommen die ersten Demos. Ray, ich schicke dir jetzt ein CD, das musst du jetzt anhören. Ich war, what? Oder zum Beispiel, da hat er irgendwie so, ich habe so extrem roughe Demos gespielt mit Papa, weil er ist gerne involviert und ich spiele ihm so gerne vor. Bin zu Hause am Weihnachten, spiele ich ihm Demos und war so, das ist nicht gut.
Und wie ist das für dich?
Und ich war so, aber Papa, es ist echt nur ein Demo. Na. Dann habe ich ihm die absolut fertig produzierte Version davor gespielt. Der war, das ist nett. Und ich war, so. Aber das Schöne ist, wir lieben uns so gern, dass man das auch, man macht es mit, um einfach ihn irgendwie so strahlen zu sehen. Weil er, das ist absolut sein Stolz auch.
Ja,
so.
Total.
Der wollte auch Musiker sein, tatsächlich.
Echt?
Auch, ja.
Ja. Aber, ja, dann hast du es ja doch in der Familie.
Ja, aber der singt gerne und immer noch, aber der hat kein Instrument gelernt oder hat nicht Songs geschrieben, aber der wollte, der war so, wenn es um Tanzen geht, wenn ich meine Eltern gesucht haben, so für Jahre, wenn die auf Events waren, dann musste ich nur die Tanzfläche anschauen. Süß. Die beiden haben so geswingt, ey. Süß. Crazy. Ja, finde ich auch gut. Also, Unternehmertum haben wir hinter uns. Trennung Beruf oder Privat?
Das finde ich eigentlich sehr spannend, weil ich lerne gerne von Leuten, die das vielleicht auch schon ein bisschen länger machen als ich, wie viel Privates teilst du, wo ist deine Grenze und hast du in der Vergangenheit schon mal so, dir so gedacht, das hätte ich mal lieber nicht geteilt?
Ich halte meine Privatsphäre sehr geschützt. Mhm. Ich habe gelernt, es ist wichtig, vor allem in die Corona-Zeiten über Familie zu reden, weil viele Familien waren echt alleine gelassen.
Ja.
Und ich wollte einfach ein Gefühl von Familie geben. Mhm. Und vor allem meine Beziehung, die wir immer eigentlich ferngehalten haben. Und danach haben wir das auch wieder nicht mehr so geteilt. Mhm. Irgendwie so. Und finde ich auch gut. Ich glaube halt, in Deutschland ist man sehr geschützt, Gott sei Dank. Also wenn du vergleichst mit Amerika oder in England, du hast keine Privatsphäre. In dem Moment, wo du eine Person der Öffentlichkeit bist, ist alles öffentlich.
Ist es so?
Ja, Bilder von deinen Kindern, alles möglich.
Wow.
Und für mich war immer wichtig, dass in meiner Familie jeder hat die Chance, sich selber zu etablieren für sich, ohne als nur mein Kind
Sohn
oder
von,
Frau. Und das wollte ich gar nicht. Und merke ich, dass das auch richtig ist, weil ich meine, die sind auch stolz, mit mir in Verbindung zu sein, aber natürlich die entscheiden, wann die das teilen.
Ja.
Ob die jemand sagen wollen, hey, das ist mein Papa oder nicht. Und das finde ich wichtig. Ich glaube halt, das Familie als Thema fand ich halt oft verloren in unserer Gesellschaft. Das war irgendwie nicht so wichtig oder nicht im Mittelpunkt. Ich finde, Familie ist für mich immer noch das Wichtigste halt. Also das ist nicht mein gesellschaftlich, nicht nur meine Familie, aber wirklich, dass man bietet so viele Chancen wie möglich, halt, dass jede Familie eine Chance hat.
Mhm.
Und deswegen habe ich irgendwie so weniger strenge Art, damit umzugehen und rede darüber, aber nicht über in Detail.
Ja.
Also über meine Frau nicht. Das sind Dinge, wo ich sage halt, ja, das ist passiert und ich kann darüber reden. Und da, die kennt mich, die weiß halt irgendwie so, dass es immer in der Hoffnung, dass jemand andere was davon nehmen kann und sagen halt, ah, okay, ich bin nicht der Einzige, der es passiert ist.
Ja, war das
zum Beispiel das Klo-Geschichte.
Ja. War es aber von Anfang an dir irgendwie klar, dass du so als Musiker bekannt sein möchtest, aber nicht als privat, also dass die Privatperson vielleicht jemand anders ist, oder hat sich das so entwickelt?
Ich bin mich selber auf die Bühne. Ich verstelle mich nicht.
Nee, ja, ja.
Und das war auch den Schlüssel für mich in TV.
Mhm.
Weil das erste große Show, die ich gemacht habe, war The Voice, wo ich wirklich Millisekunden vorher dachte halt, fuck, in jeder Ecke ist eine Kamera. Wow, da ist eine Lupe. Und dann habe ich gedacht, sei ich selber.
Ja.
Und das war für mich so der Mindset, den ich gebraucht habe. Und habe ich eigentlich nichts verborgen oder mich nicht verstellt, versucht nicht über Themen zu reden, wo ich nicht genug darüber weiß.
Mhm.
Und weil das ist halt eine Schwäche vom. Ich mag nicht, wenn jemand sich als Profi dahinstellt und denkst halt, du hast gar keine Ahnung. Warum erzählst du uns jetzt gerade Dinge, die vielleicht auch nicht stimmen?
Ja.
Und ich meine, ich kann das. Hey, bitte, let's talk. So, aber ich fühle mich selber doof, wenn ich das mache. Und ich würde einmal eingeladen zu einem sehr seriöse Talkshow. Moderatorin ist ein Freund von mir und sie hat gesagt, hey, kannst du in den Show kommen? Und ich war halt, wenn ich dir ehrlich bin, in deine Show, die ich gerne zuschaue, erwarte ich, dass derjenige, also ich gesagt, da gibt es zwei verschiedene Meinungen. Da gibt es halt derjenige, der gebildet ist, ist belesen, hat Ahnung,
Experte,
Erfahrung und der teilt diese Meinung. Seine oder ihre. Und ich sagte, und dann gibt es den Typ an der Theke, der den nebenbei ein oder zwei Bier trinkt und findet diese Themen spannend und redet darüber. Ich sagte, das bin ich. Und ich denke nicht, dass dieser Land braucht diese Meinung, weil lieber gebe ich das an der Theke weiterhin, weil ich finde, dass, guck mal, in einer Zeit von Fake News und wirklich, und das wollte ich dir auch fragen, frage ich dir gleich, aber ich finde, dass Experten und Wissen muss wirklich irgendwie einen Stamm haben.
Geschützt werden.
Muss dann, ey, wenn du ihm zuhörst oder sie, die haben tatsächlich Ahnung davon.
Es müsste eigentlich direkt immer so ein kommen, wenn irgendwas falsch ist. Ja.
Ich meine, ich frage dich, also ich habe ein Buch bestellt, noch nicht ganz gelesen. es heißt Big Tech muss weg.
Aha.
Und es geht darum, dass natürlich durch die Digitalisierung von alles und die verschiedenen Plattformen, die es gibt, dass die digitale Welt übernimmt von der analogen Welt. Und also Radio und der eher in analog ist, nicht so kontrollierbar ist wie zum Beispiel ein Media-Plattform, der vielleicht einen Sinn dahinter hat oder ein Ziel dahinter hat, das niemand davon weiß. Und wenn du überlegst halt, wie viele, wenn die stand alle neben dem amerikanischen Präsident, wo die alle gesagt, ja, wir alle. Und denkst halt, wow, diese vier Typen, die können beschleunigen, was wir denken. Und ich meine, ich liebe das, was du machst, irgendwie so, weil ich dich mag. Und habe wenig, also ich habe, was ich angeschaut habe, gesagt, okay, ich verstehe den Humor und finde ich es gut. Und du bist auch eigentlich ehrlich und sprichst gerne über das, was du machst, das finde ich gut. Aber stell dir vor, wenn das dann auf eine Plattform kommt, wo die gezielt nur diese Meinung ausschütten. Und das hat mich wirklich schockiert. Und, wo
das ist
ich
auch
dachte,
gruselig.
Boah.
Das ist auch gruselig.
Ich hatte so, jetzt gehe ich halt einen Schritt zurück in Zeit und sehe MySpace. Okay, ja. So die Hälfte so, MySpace? Well, und ich habe so einen Blog gehabt auf MySpace und ich habe es geliebt und ich hatte irgendwie so 5000 Leser, ich war super stolz irgendwie so auf meine Meinung.
Ist auch gut, MySpace,
I know. Und dann kamen die ersten Scientology-Werbung auf die
Jesus.
Seite.
Ja.
Und ich habe gesagt, I mean, halt von Scientology, was du willst. Ich finde, ich will nicht meine Leser dahin bringen, weil es war ein Click the link, learn more about Tom Cruise's favorite hobby. And I was like, what the fuck? Und dann habe ich der eine bei MySpace geschrieben, so ein Freund von mir, gesagt, ey, sag mal, kontrolliert ihr welche Werbung? Weil ich hätte gerne andere Werbung, weil es geht. Und gesagt, nee, wir haben keine Kontrolle darüber. Und dann dachte ich, okay, I'm gone. That's it. I don't do it anymore. Und ich finde, da müssen wir alle wach sein.
Voll. Ich glaube, es ist auch irgendwie ein Problem und auch was wir verschlafen haben, dass es halt irgendwie kein deutsches Social Media gibt. Also es gibt nichts in Deutschland. Also das ist ja alles irgendwie Instagram aus den USA, glaube ich.
Ja, also
TikTok, China.
China,
ja. Ja, also deswegen.
Ich habe das erste Plakatierung tatsächlich gesehen vor einem Social Media Plattform aus Deutschland oder aus Europa.
Wirklich?
Ja, das war das erste Mal, das hat mich schockiert, ich habe sogar fotografiert. Ich will es nicht erwähnen, weil ich keine Ahnung davon habe.
Ja. Ja, aber das ist halt jetzt das Problem, wenn jetzt dann Leute in anderen Ländern an der Macht sind, wo es irgendwie in eine ganz komische Richtung geht und die das dann alles irgendwie so kontrollieren können oder auch wollen, ist es natürlich also eine Sache, vor der wir stehen.
Kannst du bestimmen, was in dein Neben, wenn du ein Video von dir läuft, kannst du bestimmen, was die sonst vorschlagen?
Nee.
Hast du das jemals durchgeschaut oder schaust du, was die dann empfehlen?
Ja, normal. Also bei YouTube ist es so, dass eigentlich, wenn ich ein Video über, sagen wir jetzt irgendwie Love Island mache, dann kommt wahrscheinlich andere Love Island Video oder andere Reality-TV-Videos. Ja. Also es ist schon eher so thematisch. Wenn ich jetzt nicht anfange, irgendwie super politischen Content über XY zu machen, dann ja, wird es wahrscheinlich auch so bleiben. Aber natürlich ist das irgendwie ein Thema. Aber ich glaube, das ist es. Also wo halt eine Nachfrage ist, wird ja auch immer ein Angebot sein. Und es ist ja so, dass die Leute daran Interesse haben, eine Social-Media-Plattform zu haben, die funktioniert und die nicht in irgendeine Ideologie abdriftet. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es dann immer
ich habe auf jeden
Weg
Fall Freunde verloren dazu. Also sie wirklich überzeugt sind.
MySpace-Freunde oder echte Freunde?
Alle meine es war wirklich so.
Alle 5000.
Nee, aber kennst du diese Informationsflow, die die bekommen?
Ja, ja, ja.
Wenn es denn, aber ich meine, vielleicht ist es zu schwer ein Thema für sowas. Vielleicht, okay. Okay, aber es geht hier jetzt um Trennung, privat oder Beruf. Oder ist es so die Trennung zwischen Beruf und Privat?
Ja.
Ich habe sofort gedacht.
Wo muss ich trennen? Ja, über die letzte Trennung.
Getrennt? So denke ich. Ich bin zu naiv für solche Dinge. Ich sollte irgendwie so, wenn hier irgendwie so Ham Sandwich sitzen würde, würde ich über Ham Sandwiches reden.
Wie sieht's aus? Wie war deine letzte Trennung? Wie viel Eiscreme hast du gegessen? Also und hast du dich gut erholt?
Ich habe immer, wenn ich mich getrennt habe, ich immer sofort meinen Kopf rasiert.
Ja?
Ja,
das ist aber so das Klischee. Das ist auch so, bei Frauen auch so, ja, Friseur, neue Frisur, neue Haarfarbe.
Okay, aber ich
also
meine,
nicht rasieren, aber ist ja eine neue Frisur einfach.
Okay.
Ja.
Wusste ich.
Ja,
ich habe mal gehört, dass wenn...
Wir sind da alle gleich dann.
Ja, eine die Methoden, eine gesellschaftliche, also die Ökonomie irgendwie so zu schätzen, ist durch den Verkauf vom Lippenstift. Weil wenn Lippenstift sich mehr verkauft, ist es, weil Menschen nicht so viel Geld haben oder Frauen haben nicht so viel Geld, um die teure Sachen zu kaufen, dann kaufen die halt den kleinen Ding, die ein großer Wirkung
Weißt du, wie teuer Lippenstifte mittlerweile sind?
Tatsächlich, letzte Woche habe ich es gekauft, das erste Mal von meinem vierten Geburtstag. Und habe echt gepunktet. I know. Ich war in ein...
Wie bist du denn da drauf gekommen?
Ich habe gedacht, sie hat keinen runden Geburtstag gehabt und dann habe ich gedacht, ich kauft durcheinander. Viele verschiedene Dinge.
Und irgendwas wird schon gut ankommen.
Nein, aber ich dachte halt, vielleicht, weil kennst du, kurz vor einer Runde Geburtstag ist denn,
ja.
Wie zelebriert man das?
Ja,
also?
Ja, Pressure. Ja,
ja, so wenn man so 29 ist, dann ist man nicht 30. Ist kein Runde. Bist du ein Geburtstagtyp?
Ja, eigentlich schon. Aber jetzt, ich habe das Gefühl, meine Kinder ruinieren das für mich. Es geht nicht mehr nur um mich.
Ist ihre Aufgabe.
Ist wirklich so. Ja. Aber jetzt freue ich mich auf die Kindergeburtstage zu feiern, muss ich
ehrlich?
Schon auch sagen. Ja.
Ja.
Ja, klar.
Okay.
Das wird
Entschuldigung,
schon
sagt man, oh ja, klar, ich auch.
Du nicht?
Doch, ich habe überhaupt kein Gefühl für Geburtstag.
Nein?
Nein, weil wir waren
auch bei deinen eigenen nicht? Und
nee.
Oh.
Zero. Nein, es ist kein Oh.
Nee, für mich ist es ein Oh, weil ich liebe Geburtstage.
Ehrlich, ich habe einen Freund, der ist so obsessed mit seinem Geburtstag. Unsere Freundschaft leidet darunter manchmal. Weil ich sage halt, hey, it's not so important.
Noch 3 Tage.
Ja, genau.
Ja, ja.
Und ich denke halt,
ich habe so tolle Freundinnen, die fragen mich dann auch 3 Tage vorher, wie alt bist du? Damit ich nochmal sage, 31, bald bist du 32 oder sowas.
Ehrlich,
ja? Ganz süß. Ja, ja.
Ich glaube, weil wir so viel waren, haben meine Eltern das immer klein gemacht. Weißt du, ich kann mich an den schlimmsten Geburtstag of all time erinnern.
Mhm. Wann hast du Geburtstag eigentlich?
Mai.
Mai?
Ja, 3. Mai.
3. Mai?
Ja.
Bist du ein Widder?
Nein, bin ein Stier.
Ach, Stier.
Not that I care, aber ich bin Stier. Aber dann,
not that I care, but I do care.
Nein, aber so, ich bin nicht wieder.
Sorry, Stier, yeah.
Ja. Und dann hat mein Eltern mir Jogginghose gegeben zum Geburtstag.
Das war nicht, was du dir gewünscht hast?
Das war eine Katastrophe. So, alles, was mit keine Batterien war, war ich total entsetzt.
Kann man gar nicht fernsteuern.
Ja, das war neue.
Was zum Anziehen ist für Kinder echt so richtig scheiße.
Ey, weißt du, wie alt ich war? Ich glaube 13 oder so.
Na, da könnte Kleidung gerade auch cool werden. So ein cooler Adidas-Jogginganzug oder Nike oder was
oder,
sonst noch.
Danke für die Bandewendung. Aber das war wirklich so, wo ich dachte halt. Und ich bin dann, das war immer so morgens aufgewacht, am Ende des Bett war der Geschenk. Und dann bin ich aufgewacht, habe es geschaut, mit dir umgedreht und wieder geschlafen.
Oh.
Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, warum ich Geburtstage nicht.
Ja. So. Aber jetzt hast du einen Lippenstift gekauft.
Es ist gut angekommen.
Welche Farbe hast du gewählt? Hast du dich beraten lassen?
Natürlich. So weit, dass ich irgendwann gesagt habe, bitte stopp.
Was hast du denn gesagt? Du bist dann hingegangen, ich möchte jetzt wissen. Du hast gesagt, hallo, ich hätte gerne.
Ich habe gesagt, ich würde gerne ein Geschenk für meine Frau kaufen.
Ja.
Und da war die Frau super höflich.
Ja.
Also wirklich hilfreich, also super nett.
Hast
und
du
super
so
informiert.
Ihre Complexion beschrieben oder irgendwas?
Ich habe nur gemerkt, als sie angefangen hat, auf meine Hand Dinge zu malen.
Ja.
Guck mal, das
hast
ist,
du ein Foto
das,
gezeigt von deiner Frau?
Habe ich natürlich.
Ja.
Das, war, das kam danach.
Aha.
Nach meiner Hand, von oben bis unten, mit allen verschiedenen Farben.
Ja.
So vom Lippenstift waren.
Ja.
Ich sagte, ey, es geht nicht um mich, es geht um meine Frau. Mit diesem Bart siehst du keine Lippen. Aber dann hat sie das gecheckt und dann war es gut. Meine Frau war
welche Farbe hast du dich entschieden?
Ich weiß nicht, es ist so ein leichter Bronze, glaube ich. Ich habe gesagt, ey,
eher was Natürliches?
Nee, eher was nicht Natürliches.
Aha.
Irgendwas, let's go. Und war gut, kommt gut an.
Okay.
Ja,
ja,
ich habe mehrere verschiedene Dinge.
Ja.
Und,
das ist aber super, weil da kann man viel auspacken.
Danke.
Man hat vieles, man kann sich dann auf die positiven Sachen konzentrieren und die nicht so gut waren.
Und ich habe 2 Kuchen gemacht. 2.
Zwei?
Ja, um einfach eine Hoffnung, dass eine gut war.
Ja.
Beide sind gescheitert.
Oh nein, was hast du für Kuchen gemacht?
Ich habe Zitronenkuchen.
Aha, und was kann man denn mit Zitronenkuchen falsch machen?
Ja,
sorry.
Man denkt, ja, danke. Also war, und die andere war ein Marmorkuchen, weil ich weiß
nicht. Hä, was kann man bei Marmorkuchen falsch machen?
Beide sind wirklich rausgekommen. Ich gedacht, what the fuck?
War das Mehl schlecht?
Nein, weil das war eine Mischung. Das war, das war wirklich so eine Fertigmischung. I know.
Da
come
kann man
on.
Ja aber wirklich nichts falsch machen.
I know. Und ich bin eigentlich ganz guter Koch. Aber das ist.
Backen ist nicht kochen.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Das sagen wir Köchinnen immer.
Ja, also backen ist nicht kochen.
Ja.
Trinken ist nicht saufen. I gotcha.
Ja.
I understand.
Richtig,
ja, okay.
Das ist ganz, ganz anderes.
Das war eine Katastrophe. Kochst du gerne?
Ja, du auch, habe ich gehört.
Ja, sehr gerne. Also ich koche ich gerne, ich finde es so therapeutisch.
Ich auch.
Ja.
Und ich mache es gerne.
Ich habe so 95% Erfolgsrate. Und
ja,
ich bin so ein Kühlschrank-Koch.
Ich auch, dass du einfach so guckst, was du hast und dann machst du irgendwas.
Let's go.
Und es schmeckt eigentlich immer ziemlich gut.
Mit Butter schmeckt alles.
Ich habe auch so meine Rezepte, ich weiß dann ja. So, ich plane aber auch gerne die Woche im Voraus tatsächlich, was ich koche.
Okay, das ist next level.
Weil dann gehe ich auch diesbezüglich einkaufen, mache mir einen Wocheneinkauf.
Aber du wohnst in Nürnberg.
Ja, ich wohne nicht in Berlin.
In Berlin denkst du halt, ey,
jetzt gehe ich jetzt kaufen.
Nee, weil das nicht schlimm ist, also ich finde das Schlimmste ist tatsächlich Essen wegschmeißen.
Mag ich auch gar nicht.
Gar nicht. Und nicht, du kannst nicht alles einfrieren.
Nee, aber vieles.
Ja, aber wenn du es rausnimmst und denkst halt...
ja, das war's nicht. Nein.
Aber ich finde tatsächlich Kochen, also ich liebe es schon irgendwie so, wenn die Familie alle da sitzen.
Ich auch. Ja. Ich finde es richtig schön. Ich finde es auch toll, wenn mal meine Kinder mithelfen. Das machen sie eher selten. Ehrlich? Aber wenn, dann finde ich das ganz toll.
Ich lass mich allein in der Küche.
Das ja, ist mein Ding. Weißt du, was ich hasse? Aufräumen nach dem Kochen.
Actually, I'm gonna say it, schäme ich mich. Ich finde es gut.
Ah.
Ich glaube... Warum reden wir darüber jetzt gerade? Aber
das ist wichtig.
Ja, ich war mit 13 habe ich angefangen, in der Kneipe zu arbeiten.
Ja.
Und du musstest immer aussehen, dass du zu tun hattest. Und dann hatte ich die Theke bestimmt 20 Mal irgendwie
geputzt.
So gewischt.
Oh ja, das kenne ich auch. Und dann, vom Kellner, dann habe ich immer, die an der Bar habe ich immer gesehen, was machen die jetzt schon wieder? Alle Regale nochmal gewischt.
Und dann habe ich einfach diesen leichten Tick. Also die Theke muss frei sein.
Sofort sauber.
Ja. Also nicht sofort, aber ich koche. So, dass wenn ich das rausnehme, ist schon alles weg.
Das ist gut.
Weggeräumt.
Das ist der Optimalfall. Da gehe ich auch mit, aber manchmal bin ich so, wenn ich dann noch Sachen gleichzeitig machen muss, irgendwie um die Kinder kümmern oder irgendwie was noch machen, arbeitsmäßig oder so, und dann immer nur schnell so ein paar Handgriffe mache, dann komme ich nicht dazu aufzuräumen. Ja. Und dann hast du am Ende diese, als wäre da irgendwie eine Bombe eingeschlagen, ist alles durcheinander und du denkst dir wirklich
Let's make
so,
pizza. Ja.
Und dann bin ich total überwältigt von dieser Flut. Und dann gehe ich einfach raus aus der Küche und hoffe, wenn ich das nächste Mal reinkomme, dass sie sauber ist. Und meistens funktioniert
es. Ehrlich? Coole Partner. Ja. Okay, der hat es gemerkt. Okay, check it.
Ja. Das ist gut, wenn man mit jemandem sehr pingeligen.
Was haben wir sonst hier? Career. Ausbildung, Nebenjobs.
Da möchte ich nicht drüber reden.
Also erzähl mir dein Lebenslauf jetzt vom Jobs.
Ja, ich will auch wissen. Hast du Musik studiert oder irgendwas?
Who knew? Nein, ich habe gekellnert sehr früh im Leben.
Ich auch.
Ich habe 3,50 Pfund die Stunde bekommen. Boah, ich war so loaded am Ende der Woche. Ich bin
wusste gar nicht, wohin mit den Moneten.
Ich, mein Kumpel Bottles, wir sind dann im Zug gestiegen und dann nach Großstadt gegangen, habe das Ganze geballert und irgendwie so.
Für was habt ihr das ausgegeben, das Geld?
Klamotten, Schuhe, also Dinge, die
und
man...
Und dann aber nicht über den Trainingsanzug freuen.
Ja, weißt aber selbstverdient ist was anderes.
Ja,
also das ist dein Eigenstolz. Halt so. Aber da war ich auch älter, da war ich 15, 16. Da gibt es übrigens keine schlechten Geschenke, das war nur mein... So, ich war in die Transition from Boy to Teenager. Und dann, warum reden wir? Ich habe die Frage gestellt und jetzt antworte ich.
Ja, so ist es halt.
Ja, also, und dann habe ich gekellnert in Nightclubs und dann habe ich studiert und dann habe ich.
Was hast du studiert?
Marketing and Administration.
Oh, really?
I know. I'm fucking intelligent. Na, ich fand es eigentlich super spannend, the whole psychology fand ich super spannend zu Marketing.
Und wie war das, bist du dann zur Musik gekommen?
Straßenmusik tatsächlich. Ah. Wir haben als Studenten halt dann Samstag uns getroffen und haben auf der Straße gespielt und einfach um Geld zusammen zum Ausgehen. Das war unser We go out and drink beer money. Und war super. Ich habe es geliebt. Und dann die erste, wir waren glaube ich erstmal 6, wir waren eine die erste Menge auf der Straße, weil die meisten Unterhalter waren alleine und wir waren 5, 6 und das war natürlich, hast du im Crowd. Der Pfund ist als Münze rausgekommen.
Oh, perfect timing.
Ungefähr gleich groß wie 10 Cent damals und hallo.
Das hat geklimpert.
Wir waren so, woo. und dann habe ich aus die Kapelle haben wir ein Band gemacht in University, haben wir dann gespielt. Und als Kulturreferent habe ich natürlich uns immer gebucht, wenn irgendjemand abgesagt hat.
Perfekt.
Und dann bin ich ein Jahr später nach dem Studium bin ich nach Deutschland ausgewandert. Das ist nicht ein Jahr, so 2 Jahre, weil wir mit dieser Band haben wir schon, der Geigespieler hat eine deutsche Freundin aus Gummersbach. Und sie hat uns Shows gebucht und dann habe ich mich in Deutschland verliebt und dann die Band verlassen und hier hingezogen.
Hm. Ja. Crazy.
Und jetzt?
Und jetzt ich. Also, ich bin geboren im Krankenhaus.
Jobs. Career.
Jobs, ja, sorry.
Erster Job.
Erster Job war in einer Telefonzentrale, wo ich Leute anrufen musste und Marktforschung betreiben musste.
Habe ich auch gemacht.
Ja. Dann habe ich gekellnert. Nee, stopp. Als allererstes habe ich in einem Klamottenladen gearbeitet.
Das ist hart.
Das war echt schlimm.
Das ist hart. Nein, das sieht super aus. Noch eine große, wenn du willst, aber eigentlich ist das perfekt.
Das war so schlimm, der Laden, weil das war so wichtig, dass wir jede Kundin und jeden Kunden ansprechen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Brauchen Sie irgendwas? Und das manchmal merkt man ja, wenn Leute einfach nur für sich kurz gucken möchten und einfach in Ruhe gelassen werden. Ja. Aber die Chefin, die wurde ganz wütend, wenn man das nicht gemacht hat, wenn man da nicht hingegangen ist. Und wir waren dann teilweise irgendwie zu siebt auf der Fläche gestanden an einem Samstag und es waren nur drei Kunden und die wurden schon von drei Leuten gleichzeitig nacheinander gefragt. Kann ich Ihnen helfen? Nein, Ihre Kollegin hat schon gefragt und 10 Sekunden später, kann ich Ihnen helfen? Ja. Nee, es ist alles gut. Und das war eine Katastrophe. Und die Chefin war wirklich ganz fürchterlich launisch. Und man musste so versuchen, ihre Gunst zu bekommen, damit sie nett zu einem ist und du nicht angeschrien wirst, gefühlt. Und sonst, wenn du nämlich unten durch bist du unten durch.
Ja, aber ich habe das einmal in einem Hotel, wo ich gearbeitet habe, der Personalmanagerin.
Ja.
Sie hat wirklich, ich habe gewartet einmal, weil mein Check war falsch, also nicht genug Geld für das, was ich gearbeitet habe. Und ein Mädel kam raus aus ihrem Büro, weinend.
Ja,
und ich war, what the fuck? Ja. Und dann gehe ich da rein und fängt sie an, mich anzubrüllen. Kann ich hier arbeiten, so viel gerade? Ich habe gesagt, erstmal bin ich nicht taub. Und zweitens, das sind meine Stunden, kipp mein Geld. Und wenn du willst, kannst du mir freuen. Aber erstmal, also ich war... Wie kennst du mit ihr? Also brüllen ist für mich das Schlimmste.
Das ist auch das Schlimmste, aber ich hätte gleich einfach angefangen zu weinen. Ja, ohne Scheiß.
Aber du kommst auf jeden Fall stabiler vor als ihr.
Du kommst echt stabil rüber, aber du bist ja echt voll.
Aber ist es nicht so, dass Kinder nehmen das weg?
Total. Jetzt ist es was anderes. Ja. Jetzt viel mehr.
Geh mir aus dem
so
Weg.
Viel gelernt.
Ich muss den Reis haben.
Nee, aber auch so für mich einzustehen und manchmal denke ich auch wirklich so, für meine Kinder so einzustehen.
Genau,
so wirklich auch so eine stabile Kante auch zu zeigen und sich nicht beirren zu lassen. Aber früher hatte ich das nicht. Früher war ich viel verunsicherter und...
Ja, mein stolzer Moment, mein Sohn, der hat letztens irgendwie so von seinem Opa Geld bekommen und die letzten 2 Jahre hat er einen Obdachlosen gegeben.
Hat er was? Obdachlosen?
Ja, und ich war so stolz auf ihn. Süße. Fand ich so cool. Ich meine, der hat es auch richtig gemacht und hat auch mit ihm gesprochen, weil ich sage mir auch immer, wenn du jemanden siehst, der obdachlos ist, du musst ihn sehen und anschauen und nicht weggucken.
Ja.
Und das war ich so stolz auf ihn. Die sind eigentlich unsere bessere Seite.
Total.
Ja. Okay, aber jetzt dann hast du gekellnert.
Genau, dann habe ich gekellnert. Da bin ich halt auch wieder ein Chef, fällt mir gerade ein, im zweiten Lokal, der auch genau so eigentlich war, dass wenn er dich gemocht hat, war alles cool. Aber wenn du so... Wenn du irgendwas dir hast zu Schulden kommen lassen oder so, oder der dich einfach nicht gemocht hat oder irgendwas hat ihm nicht gepasst an dir, dann wirklich nur Ärger, also fürchterlich.
Warum ist das so?
Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, so Macht ausspielen und so zeigen, so ich kontrolliere hier alles. Und
ich lache dann aber in dem Moment, weil ich glaube, ich habe irgendwie, also mein Oma, seitens meines Vater, hat alle ihre Kinder das Gefühl gegeben, ihr seid die Besten.
Süß.
Und ihre Kinder haben das weitergegeben an ihre Kinder. Und das Gefühl, dass jemand dich anbrüllt, weil die sagen, du bist nicht gut genug oder bla, ich stehe da und denke halt, who the fuck do you think you are? Also ich habe das nie persönlich auf jeden Fall nicht da gestanden und gedacht, du hast jetzt was zu sagen. Vor allem, wenn du deinen Job gemacht hast. Wenn ich Scheiße gebaut habe, war ich total okay damit. Also der Chefin von der Kneipe, wir haben in einem Hotel gearbeitet. Und mein bester Kumpel, Shaggy und ich, alle meine Kumpels haben absolut geile Spitznamen. Ich habe die keine gehabt, irgendwie so. Aber, und wir hatten, die alle anderen Chefs waren weg, weil ihre Arbeit geschwänzt wegen dem Festival. Und da war nur ein Manager übrig. Und wir waren dann die Chefs in unseren Augen. Und wir sind hinten in der Lager gegangen und haben angefangen zu trinken mit unseren 18, 19 Jahren. Und dann kam die eine Chef rein und hat angefangen zu brüllen. Ich habe gesagt, fair. Absolut recht. Ja, das, was ich gerade hier mache, geht gar nicht. Du hast total recht. what's next? Ich war also, lass uns abkürzen. Ja, du hast recht. Was machen wir jetzt?
Schuldig.
Ja. Und dann hat er gesagt, ich bin einfach nur enttäuscht. Weil, pff, damit kann ich leben. Tschüss.
Ja, voll.
Ah ja. Okay, und dann
bin ich dann auch tatsächlich, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, ich bin heulend aus dem Laden am letzten Tag rausgegangen.
Nein.
Doch. Ja, das fällt mir jetzt alles wieder ein. Ich weiß schon nicht mehr, warum. Und das zeigt ja auch nur, wie unwichtig das eigentlich in Long Term so
du
ist.
Du musst aber in Moment. YouTube das machen. Du musst es nochmal erleben, wo du diese Splitscreen, wo du dich bist und dann der Chef. Oh, bitte. Weil dann, weißt du so, wie das war, das geht gar nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, es war einfach irgendwie, ja. Und dann habe ich studiert, ich habe BWL studiert, also okay, ähnlich tatsächlich.
Ähnlich, absolut.
Ich fand auch das Spannendste, was ich da gelernt habe, war der Big Mac Index. Ich weiß nicht, ob ihr das auch bei euch im Studium gelernt habt, aber dass man quasi anhand des Big Mac Preises in verschiedenen Ländern gucken kann, wie so die Lebenshaltungskosten sind.
Okay,
das ist alles, was ich aus diesem Studium weiß. Und habe dann gleichzeitig mit YouTube angefangen und dann, als das Studium durch war, konnte ich schon davon leben und habe dann gesagt...
Hast du jemals jemanden angeschrien?
Beruflich?
Im Leben?
Ja.
Ja?
Ja. Ich kann schreien, das ist nicht das Problem. Ich kann auch wütend sein, ich kann auch...
Okay.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Weil ich finde, es ist, ich meine, ich schäme
mich. Soll ich dir zeigen?
Nein. Ich finde halt irgendwie so, dass ich schäme mich manchmal, wenn ich ausflippe. Also, meine erste Reaktion ist nicht gut. Ja. Also, meine zweite Reaktion ist viel besser.
So. Ich finde, es gibt Momente, das ist total angebracht.
Ja.
Und es muss auch mal raus.
Ja.
Aber du hast natürlich recht, irgendwie. Manchmal. Kleinigkeiten summieren sich und dann explodierst du und dann denkst du dir...
Ich kann aber mich entschuldigen.
Ich auch.
Ja. Ich denke, wir haben auf jeden Fall die Themen durchgemacht. In einer Form oder der anderen.
Also als letzte würde ich... Unternehmertum haben wir auf jeden Fall
voll gesehen. Unternehmertum, also davor gibt es ein Creme. Ich will aber, bevor wir es enden, sollen wir einmal dieses Ding ausprobieren?
Eine letzte Frage noch zum Abschluss.
Ja, von irgendjemand anderem.
Ja, okay.
Okay. Ladies first?
Nee, mach du.
Okay.
Ich krieg 1 Euro rein. Jetzt kommt noch eine Gans. Nach 10 Worten, wirklich. Du kannst nicht glauben, was die Frage ist.
Bitte.
Das könnte wirklich nicht besser sein. Wird jetzt nochmal wirklich deep. Und es passt ehrlich gesagt auch zum Anfang der Folge. Um das nochmal abzurunden, wie viel Zeit verbringst du auf Toilette?
Super. Vielen
Und
Dank.
Und das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schaltet doch ein, bleibt gespannt.
Ja.
Denn da verraten wir unsere Toilettengeheimnis.
Schon wieder.
Ja, schon wieder.
Ich freue mich auf nächste Woche.
Ich auch.
Na, wie war's?
Super. Ich meine, es ist wirklich so Kneipengespräche. Also, wenn du jemanden triffst und dann anfängst, über alles zu reden. Ich bin sehr offen und sie auch, deswegen funktioniert es. Ich glaube, wenn jemand sich verstellt, dann macht das Gespräch sehr kurz. Aber deswegen müssen wir gar nicht eigentlich diese Themen ansprechen, weil wir beide sehr offen und gerne über uns selbst reden. Wir haben sehr viel übereinander gelernt und jetzt wahrscheinlich würden die tieferen Themen kommen. Nehme ich an. Wir haben schon ein paar tiefe Themen angesprochen, aber ich weiß nicht, wie viel sie denn spricht über ihr wirklich intime Geheimnisse oder Leben in dem Form. Ich weiß nicht, ob man das darüber sprechen sollte, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht.
Gut war, es hat Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir verstehen uns schon ganz gut im Sinne von... Also irgendwie hat man schon so ein Gefühl für den Humor des anderen. Es wird auch witziger, habe ich das Gefühl, werden wir gerade.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Willkommen zu The Songs You Picked For Me, der erste Podcast, der live on tape unplugged Musikstücke und eine persönliche Gesprächsnote vereint. Ja, ganz richtig, wir werden hier zusammen im Podcast singen. Vielleicht habt ihr mich ja schon an der Stimme erkannt. Ich bin Ray Garvey, Vollbildmusiker und Gastgeber dieser Podcast-Show. Und ich liebe es, mit Menschen Musik zu machen und über Musik zu sprechen. Aber nicht so nerdy, keine Sorge. Hier hört ihr in die bewegendste, lustigste, überraschendste, beste aller Zeiten Geschichten. Es ist hinter diesen Songs, die mir meine Gäste mitbringen. Wir hören in ihre Lieblingssongs und tauchen ein in die musikalische Welt der Künstlerinnen und Künstler. Okay, genug gesagt. Hört einfach selber in den Podcast rein und den gibt es exklusiv hier in der ARD Audiothek. Also abonniert den Podcast, klickt auf den Teilen-Link und schickt ihn doch direkt mal an eure beste Freunde, mit denen ihr am liebsten über Musik spricht.